Okay, los geht's.
Hello. Hello.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 34 von Feuer und Brot, dem Podcast von zwei besten Freundinnen, heute wieder mal in derselben Stadt. Es begrüßen euch wieder Maxi und Alice hier bei mir in der Küche in Berlin. Hallo Alice.
Hallo Maxi.
Hi.
Genau, also falls ihr brummende Kühlschränke oder brummende Thermen hört, seht es einfach als Heimmischelkulisse und fühlt euch, es ist gemütlich.
Fühlt euch muckelig.
Das, genau, wir haben hier auch Tee.
Genau, wir haben Tee, denn anscheinend scheint es im Moment zum Konzept zu gehören, dass immer mindestens eine von uns erkältet ist.
Ja, stimmt. Die letzten zwei Folgen hast du erkältet.
War ich erkältet und heute ist die liebe Alice ein bisschen erkältet.
Jetzt wollte ich auch mal erkältet sein.
Genau, heute wäre ich aus Spiel erkältet. Und dann früher mal gesagt. Und das haben wir dann auch ganz nett Hörerinnen gute Besserung gewünscht.
Ja, voll nett. Ich habe ja auch schon eine Insta-Story aufgenommen und da wurde mir auch schon gute Besserung gewünscht.
Genau, du hast eine Insta-Story zu unserer letzten Folge aufgenommen. Ich weiß jetzt gar nicht, in welcher Reihenfolge das online geht, aber wir so oder so gibt es das Feedback und das Resümee zur letzten Folge in einer kleinen separaten Folge, die entweder vor dieser schon online geht oder nach dieser online geht.
Wir werden sehen,
was
mal
passiert.
Mal gucken, wie ich mit dem Schnitt zurechtkomme und hinterherkomme.
Genau.
Heute haben wir aber ein anderes Thema.
Ja.
Und ich glaube, es ist auch in Ordnung, einfach so direkt da so reinzusteigen, weil es wahrscheinlich auch wieder, es ist ein toughes Thema, es ist ein Thema, was wo wir viel drüber reden werden, aber wahrscheinlich immer noch nicht alles abdecken können. Aber es ist auch was oft so eine Grundsatzdiskussion in feministischen Debatten auch oft
total
ist. Und zwar geht es hier um Nature versus Nurture dieses Mal, also um was ist angeboren und was ist Sozialisierung.
Das finde ich auch sehr spannend.
Genau. Wir haben uns vorbereitet, aber irgendwie fühlen wir uns beide, glaube ich, noch nicht genug vorbereitet. Wir machen es trotzdem jetzt mal. Also bitte verzeiht uns jetzt schon mal Disclaimer. Wir geben einfach unser Bestes.
Genau. Wir sind halt keine Wissenschaftlerinnen, die irgendwie im Labor vorgearbeitet haben.
Wir haben uns viele Studien angeguckt, aber genau, nicht genug.
Haben uns natürlich vieles durchgelesen und es ist halt ein Riesenthema, was sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche gesellschaftliche, biologische, sozialisatorische, philosophische Aspekte hat. Und ich habe mir, glaube ich, ein paar Worte gerade ausgedacht.
Das klingt alles sehr schlau. Es ist aber auch ein Thema, eben die Wissenschaft spielt gerade in dieser Folge eine große Rolle und gleichzeitig merkt man, Wissenschaft ist auch in irgendeiner Form eine Betrachtungsweise oder wie man bestimmte Fragen angeht, spielt halt auch eine Rolle. Aber wir sind halt auf dieses Thema gekommen und wir versuchen da so ein bisschen das mal zu beleuchten, weil ich weiß nicht, wie es euch geht da draußen, die ihr uns gerade im Ohr habt, aber es ist ja voll oft so, dass es in Debatten dann so ist, wenn man irgendwie versucht, über Gleichberechtigung zu sprechen, erstmal oft so dieses Argument kommt, ja, Frauen und Männer sind halt anders.
Ja.
Warum sollte man jetzt so auf Gleichberechtigung pochen und Feminismus so verstanden wird oft, dass man möchte, dass es das alles irgendwie auf einer Nulllinie passiert und dass es quasi keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen geben soll und die halten das dann halt für falsch und deshalb ist Gleichberechtigung auch irgendwie der falsche Ansatz. So ist so oft die Argumentation.
Genau, also es wird ja dann auch oft so salopp, auch wenn es gar nicht stimmt, da werden wir gleich natürlich nochmal drauf kommen, ob das stimmt oder nicht, wird sogar salopp gesagt, viele Dinge seien genetisch.
Ja.
Also zum Beispiel, mir plakativstes Beispiel fällt mir räumliches Denken zum Beispiel ein. Ne? Frauen können nicht einpacken, weil sie schlechter räumlich denken könnten. Diverse Sachen wie zum Beispiel, ich erinnere mich immer gerne an ein Gespräch mit einer Freundin, wo sie meinte, dass es halt einfach klar wäre, dass unsere männlichen Freunde einen größeren Sexualtrieb hätten und die würden öfter fremd gehen. Das höre ich ganz viel, dass es evolutionär sei, dass die Männer sich A, fortpflanzen wollen, dass aber auch das viele Testosteron dazu führen würde, dass die Männer einfach mehr Sex brauchen sozusagen. Genau. Und da, ich erinnere mich wirklich noch an ein Gespräch, wo ich mit dieser Freundin darüber gesprochen habe und ich noch nicht wusste, das ist so 2 Jahre her, was ich dem entgegensetzen soll. Und ich damals echt noch gar nicht so richtig antworten konnte mit guck dir aber doch mal die Strukturen an, mit denen weibliche Sexualität überhaupt im Leben in Berührung kommt, sage ich mal. Und wir haben ja auch zum Beispiel in unserer Lustfolge, genauso wie in der Haarfolge schon und auch in der Schamfolge, es hängt alles zusammen, schon sehr viele Aspekte zum Beispiel besprochen, die dann auch ein Resultat zur Folge haben können, was eben eine andere Erklärung dafür sein könnte als ein Hormon. Aber jetzt sind wir schon ganz weit im Thema drin. Ich wollte erstmal nur ein Beispiel
geben. Nee, aber du hast total recht. Eben, es ist ja genau diese Einführung. Also ich glaube auch, in den meisten Folgen sprechen wir natürlich genau über, oder das, wo wir oft dran interessiert sind, ist dieser Sozialisierungsaspekt. Mhm. Wogegen dann irgendwie Leute, die halt quasi dagegen argumentieren wollen, oft den biologischen Aspekt anbringen und sagen, ja, aber man kann ja nicht ausblenden, da gibt es einfach Unterschiede. Es gibt ja auch Unterschiede, die wissenschaftlich dann belegt sein, ne? Also das ist ja das große Problem, wenn man jetzt irgendwie das Benehmen oder das Verhalten von Männern und Frauen untersucht. Klar stellt man dann Unterschiede fest.
Ja. Männer, bessere mathematische Fähigkeiten, aggressiver und systematischer. Frauen, besseres Einfühlungs- und Sprachvermögen, Sensibilität und Feinmotorik.
Und dann der Rückschluss, das muss irgendwas mit deren, einfach mit deren Geschlecht zu tun haben. Das heißt, das muss irgendwie biologisch veranlagt sein. Ja. Das ist ja quasi, also wie gesagt, da gibt es viele Studien zu. Aber eben gerade deshalb ist ja auch Genderwissenschaft sowas Wichtiges, auch wenn es jetzt in vielen verschiedenen Ländern irgendwie eine Kampfansage gegen Genderwissenschaft gibt. Diese Idee von, ja, aber was ändert sich, wenn man quasi anders da rangeht und Männern oder Frauen oder Mädchen oder Jungs quasi das nicht irgendwie vorgibt.
Ja.
Und denen nicht irgendwie schon Signale setzt von das kannst du gut oder du kriegst eine Belohnung deswegen. Man wird irgendwie, es gibt zum Beispiel Untersuchungen, dass halt zum Beispiel schon kleine Mädchen, also Babys, viel mehr, wenn sie weiblich sind, viel mehr Kommentare bekommen über ihr Aussehen. Ja. So, oh, du hast aber ein süßes Bäuchlein und deine kleinen Hände und so weiter. Es viel mehr zu hören bekommen als kleine Jungs. Und diese Dinge fangen halt so früh an, dass man halt sich dann fragen kann, ist es nicht doch Sozialisierung?
Genau, also wir haben, ich habe auch mal zum Beispiel gelesen, dass Babys im Alter von, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber im Alter von 6 Monaten in der Lage sind, große Corporate-Logos von Firmen wiederzuerkennen. Also ein McDonald's M zum Beispiel oder so. Und wenn die das mit 6 Monaten schon beherrschen, also Babys ab dem Moment, wo sie auf der Welt sind, saugen halt alles auf und lernen alles. Und wir Menschen sind natürlich soziale Wesen und dadurch darf man überhaupt nicht unterschätzen, was das für Auswirkungen hat. Ich kriege das auch im Freundeskreis total mit, dass zum Beispiel, also ich kann dir da nur beipflichten, dass zum Beispiel, wenn eine Freundin eine kleine Tochter hat und dann wird ganz oft gesagt, die flirtet, wenn die dann so Blickkontakt aufnimmt, dann, oh, die flirtet aber ganz schön oder die wird den Typen irgendwann mal den Kopf verdrehen oder so. Das wird halt über ein Baby gesagt, was halt noch nicht mal 1 Jahr alt ist.
Ne? Ja, stimmt.
Also da steht dann halt total viel. Und beim Jungen ist es dann der kleine Player, der guckt so gerne schon Mädchen an und der liebt Frauen und so. Also man merkt, wie wichtig das auch Menschen ist, sofort zu definieren. Und ich glaube, wir sind auch gerade in einer Zeit, wo das durch auch verschiedene Gründe, also Kapitalismus und so spielt da auch nochmal eine große Rolle, aber wo das den Leuten nochmal so unglaublich wichtig erscheint, sofort eigentlich im Bauch schon zu wissen, klare Schublade, da gehört mein Kind rein, Klappe zu. Und ich glaube, da steckt auch ganz auf die Ursorge der Eltern hin, es dem Kind möglichst einfach zu machen, indem sie meinen, wenn es nicht aneckt, wenn es einfach die soziale Rolle einwandfrei erfüllt, dann ist alles gut. Deswegen, hey, gib mir schnell den blauen Luftballon und ja. Geschlechtsauflösungsparty ja. und am besten schon bei der Geburt alles blau geschmückt, damit der Junge ja nicht auf die Idee kommen könnte, dass Rosa eine schöne Farbe für ihn sein ja. könnte.
Das finde ich auch, Entschuldigung.
Ja, alles gut.
Nee. Okay, das finde ich nämlich zum Beispiel auch interessant. Man muss ja auch nochmal sagen, dass auch das geschichtlich gesehen viel weiter nach vorne gerückt ist. Mit auch im Zuge der Industrialisierung ja. und auch im Zuge dieser Bildung von kleinen Familien, weil es lange eine Zeit gab, wo es auch eigentlich verpönt war, Kinder schon in so eine Geschlechterrolle zu packen. Alle Kinder hatten mehr oder weniger ähnliche Klamotten, hatten diese Kleidchen an, also Jungen wie Mädchen. Ja. Ich traue mich jetzt gerade nicht, irgendwie eine Episode zu nennen, aber ich weiß, dass es vor der Industrialisierung war.
Anfang des 19. Jahrhunderts, ja. also so habe ich das, glaube ich, gehört. Wir haben ja zur Vorbereitung, das kann man an der Stelle ja schon mal sagen, weil ich glaube, wir greifen die auch gleich auf. Wir haben mehrere sehr, sehr spannende Podcast-Folgen dazu, zu dem Thema gehört, auf Englisch allerdings, aber eine davon war eine Folge von Hidden Brain, The Edge of Gender. Und da wurde genau dieser Aspekt angesprochen, was ich auch total spannend finde. Ich will da jetzt gar nicht ewig lang reingehen, aber dass erstens zum Beispiel gab es keine, ist ja auch klar, in Zeiten, wo Ressourcen knapp waren, wo die Menschen natürlich nicht so viel Zugang überhaupt hatten zu verschiedener Kleidung oder verschiedenen Materialien, haben die Kinder alle das Gleiche getragen. Die haben alle im Prinzip dunkle Farben getragen, die nicht so leicht beschmutzt wurden. Und eben Jungs und Mädchen das Gleiche. Und was ich auch total interessant fand, war so, dass zum Beispiel Pastell noch vor ein paar Jahren eigentlich so eine Sommerfarbe war. Also Pastellfarben war nicht jetzt rein eine Mädchenfarben, sondern es waren Farben, die man im Sommer Kindern angezogen hat. Und jetzt ist es halt für mittlerweile soweit, dass Mädchen Pastell all the way. Also alles ist jetzt Pastell. Ja. Es wird immer heller, es wird noch zarter, es wird noch plüschiger. Und was ich auch interessant finde, ist natürlich, dass man einfach sagen muss, in armen Familien mit vielen Kindern war es einfach klar, dass die Jungs und die Mädchen die Klamotten voneinander aufgetragen haben. Ne, da wurde natürlich nichts neu gekauft, weil jetzt ein Kind ein anderes Geschlecht hatte.
Genau, aber jetzt, also genau, es gab weniger Kinder. Das heißt, die Industrie war auch eher daran interessiert, also Kinder wurden weniger, Kapitalismus wurde stärker. Das heißt, Leute waren auch daran interessiert, einfach die möglichst früh an unterschiedliche Dinge zu verkaufen, ja, zu sagen, Mädchen und Jungs können nicht das Gleiche tragen oder nicht die gleichen Produkte benutzen.
Ist ja klar, wenn du jetzt heutzutage ein Kind hast, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, ist ja klar, wenn du heutzutage ein Kind hast und du hast irgendwie schon einen Jungen gehabt und dann hört man doch wirklich so, ja, dann muss ich jetzt alles neu kaufen.
Ja, ja.
Also Leute denken dann wirklich, ja, es gibt ein rosa Auto und das ist dann nicht benutzbar.
Für genau. Alle. Auch interessant, also das ist jetzt nochmal ein anderer Aspekt, aber zum Beispiel, was Sprache auch für einen Unterschied macht, weil anscheinend, ich habe glaube ich mal gehört, dass in Ländern, wo die Sprache genderneutral ist, wie im Englischen, Kinder ein bisschen später erst wissen, ob sie Mädchen oder Junge sind, als in Sprachen, wo es quasi eine geschlechtliche Zuordnung gibt, immer wie im Deutschen zum Beispiel, mit der und die. Also, dass man, weil man alles so...
Gibt's, ne?
Ja, natürlich, aber du bist halt nicht, also du unterteilst ja,
ja klar.
in der und die
ja.
und im Englischen nicht so sehr. Okay. Und deshalb, also wenn du irgendwie alles irgendwie feminin oder maskulin konnotierst,
ja.
was
ja.
auch zum Beispiel die Assoziation total unterschiedlich macht, also das ist jetzt echt ein Exkurs, aber zum Beispiel, dass im Deutschen zum Beispiel etwas, wo bei uns die Brücke ist weiblich, und deshalb beschreiben wir Brücken anders als zum Beispiel ja. in anderen Ländern, wo Brücke männlich ist und dann ist eine Brücke eher statisch und stark und hier ist sie irgendwie elegant und irgendwie verbindend und keine Ahnung was. Also so, das sind einfach so, das meine ich einfach nur, es ist halt so, so, so tief in uns, dass man merkt, so mit so kleinen Tricks oder wenn man einen kulturellen Vergleich macht, Man merkt, ah ja, nee, das ist aber nicht angeboren.
Ist auch total spannend, nur zu diesem Sprachending. Das finde ich auch total interessant, dass die deutsche Sprache, glaube ich, eine der wenigen auf der Welt ist, wo eben die Sonne und der Mond.
Ja, ja, genau.
Also überall in allen anderen Sprachen ist der Mond weiblich, was total Sinn ergibt, wegen auch der Verbindung mit dem weiblichen Zyklus. In verschiedenen spirituellen Darstellungen ist der Mond ganz klar die Nacht, das Dunkle, dieses Weiche, dieses Weibliche und der Sonne, der starke Sonnengott, so in Anführungsstrichen.
Patriarchat.
Ja, genau so. aber finde ich total
perfekte
interessant.
Anlage für das Matriarchat, zu sagen, die Sonne, weil die Sonne ist
ja
das Lebenselixier. Aber
genau.
Ja.
Aber wir haben eben diese Folge von Hidden Brain gehört und haben die so ein bisschen auch als, wollen euch diese Information so ein bisschen aufarbeiten. Da war nämlich eine Dr. Deborah So zu hören in dieser Folge und die hat total spannende Sachen erzählt.
Ja, die finde ich halt generell eine interessante Figur, die ist so alt wie wir und ist halt auch so ein bisschen gefeiert in dieser ganzen libertären Szene, so Free Speech und bla bla bla. Also, aber sie ist eine Wissenschaftlerin, sie nennt sich Sexologin und also ihr Argument ist,
we look at it from an evolutionary perspective, we will, and I think people who take the socialization approach will agree, when we look at men and women on average, men tend to be taller than women, our reproductive organs are different. So they'll acknowledge and accept that there are these differences in terms of biology and physiology, but for some reason, those differences stop at the brain. And I don't think that makes much sense because when you look at the brain as an organ, it's responsible for these differences that we see with regards to organs and growth.
Warum sollte das quasi im Gehirn aufhören? Also warum sollte das nicht, also diese körperlichen Unterschiede nicht irgendwie dazu führen, dass man einfach charakteristische Unterschiede hat und das Gehirn deshalb anders strukturiert ist, weil ja alles irgendwie auch verbunden ist miteinander. Mhm. Und sagt halt, sie findet es halt irgendwie Quatsch zu sagen, das Gehirn ist so ein Neutrum, was man nur irgendwie gestalten kann, je nachdem, wie man es und da ist nichts vorgefertigt oder nicht veranlagt. Und ist deshalb so eine Vertreterin von, es gibt einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Und sagt zum Beispiel auch, in der Natur sieht man das doch auch, dass es einen Unterschied gibt zwischen Männern und Frauen, Weibchen und Männchen, dass diese Gruppen sich auch oft aufteilen und immer bestimmte Rollen haben. Und findet es eigentlich so ein bisschen, auch aus wissenschaftlicher Sicht, schwierig, dass da irgendwie sowas gesagt wird von, nee, das ist alles Sozialisierung. Und man könnte Frauen genauso für technische Berufe begeistern wie Männer, weil das wissenschaftlich gesehen anscheinend einfach nicht so ist.
Genau. Sie sagt ja auch, erzählt so, das fand ich total überraschend, von zum Beispiel Studien oder Untersuchungen mit Affen, Menschenaffen, dass es bei denen eben auch so ist. Dass man gesehen hat, die weiblichen Affenbabys, die sind eher sozialer, gehen irgendwie, interessieren sich mehr für, ja, so in Anführungsstrichen weiblich konnotierte Toys und die männlichen machen in diesen Tests, die sie gemacht haben, irgendwie die männlichen Affen dann auch eher, interessieren sich eher für die männlichen Dinge, was ich total spannend fand.
Ich finde es auch spannend. Sie sagt zum Beispiel, was ich auch interessant finde, sie sagt, sie interessiert sich nur für Naturwissenschaft, weil sie davon ausgeht, dass sie in der Gebärmutter einer etwas höheren Dosis von Testosteron ausgesetzt war, weil manche Frauen in der Schwangerschaft anscheinend höhere Level von Testosteron haben und sie das quasi als Frau beeinflusst hat und deshalb wahrscheinlich und sie da den Rückschluss zieht, dass sie deshalb naturwissenschaftliche Interessen hat, weil es eigentlich atypisch ist für Frauen. Und das finde ich so ein bisschen, also da denke ich so, weiß ich nicht. Also sie ist halt die Wissenschaftlerin, sie interpretiert ihre Ergebnisse so. Ich finde das aber allerdings ein bisschen einfach. Also weil sie ist ja trotz, also das Problem ist, und das sagt diese Hidden Brain Folge ja auch sehr gut, wenn man quasi wissenschaftlich, das als wissenschaftliche Grundlage nimmt und sagt, okay, Frauen sind so, Männer sind so, dann baut man sich die Welt so, wie man denkt, dass sie am besten ist und macht aber und lässt wenig Zwischenräume zu. Und ist in einem total binären Denken.
Ja.
Und tut so, als ob es so einen Archetyp von Frau gibt, einen Archetyp von Mann und alle Leute müssten sich mehr oder weniger dahin orientieren.
Ja.
Und ich finde so, also das geht halt auch dann wieder nicht, weil du nimmst halt dieses ganze Spektrum, was es eigentlich ist, total weg.
Genau. Und ich glaube auch, da ist jetzt wahrscheinlich schon vielen HörerInnen währenddessen in den Fingern gejuckt und schon, sie haben schon die Feedback-Nachricht schon halb getippt. Und sie sagen, aber, da gibt es ja was dazwischen. Und klar, das ist uns auch bewusst und da wollen wir auch drauf zu sprechen kommen. Aber du hast ja auch gesagt, es ist halt wichtig zu unterscheiden, okay, klar, Penis, Vulva, Gebärmutter, Hoden, die sind alle unterschiedlich, aber zum Beispiel das Gehirn ist ja prinzipiell nicht unterschiedlich.
Ja, also Menschen, das weibliche Gehirn ist tendenziell ein bisschen kleiner als das männliche.
Aber generell ist es ja auch interessant, weil gut, dann hat sie sich ausgerechnet, war mehr Testosteron ausgesetzt, wo ich dann aber auch denke, das ist ja auch wieder Menschen gemacht und Menschen untersucht. Also klar sehen können wir uns diese Hormone alle angucken und wir können forschen und wir können analysieren und Genetik analysieren und so. Aber generell sind es ja auch alles Regeln, die festgelegt wurden von Menschen. Und ich glaube, gerade auch in der Natur gibt es ja auch ganz viele Gegenbeispiele. Also es gibt ja auch ganz viele Tiere, wo zum Beispiel das Männchen die Kinder aufzieht und die Frau einfach abhaut. Oder die Frau die weibliche Geschlechtspartnerin nach dem Kinderzeugen zum Beispiel den Mann umbringt oder so. Ne? Und es gibt auch ganz viele, da kommen wir gleich nochmal drauf, aber es gibt ja sogar geschlechtsdiverse Tiere, also flexi-sexy, die sozusagen ihr Geschlecht flexibel verändern können bei evolutionärer Bedrohung. Also es ist sehr, sehr spannend.
Ich glaube nämlich auch, dieses in der Natur ist das so und so immer ein bisschen schwierig ist. Also natürlich verstehe ich, dass man irgendwo auf Menschenaffen guckt und da versucht Rückschlüsse zu ziehen, weil das evolutionär unsere nächsten Verwandten sind. Aber es ist trotzdem finde ich immer noch schwierig, weil wir sind halt auch keine Menschenaffen mehr. Wir sind halt dann auch nochmal eine eigene Spezies. Aber trotzdem ist es ja nicht genetisch veranlagt, dass Mädchen rosa besser finden und Jungs blau besser finden. Weil das ist halt Sozialisierung und das macht halt so ganz viel. Eine Freundin hat uns erzählt, dass sie meinte, sie wollte als Kind gerne Junge sein und hat sich irgendwie die Haare kurz geschnitten und war irgendwie so, also hat sich irgendwie
mehr dem männlichen Geschlecht zugeordnet
gefühlt und dann ist es irgendwie in der Pubertät war es wieder anders, was ja häufig irgendwie vorkommt und das war ja eigentlich unsere Ausgangsfrage für diese Podcast-Folge, warum wir überhaupt auf dieses Thema gekommen sind, dieses Erziehung zwischen Jungs und Mädchen, dieses wie erzieht man Mädchen und wie erzieht man Jungs heutzutage, gerade in dieser Gender-Frage, weil Mädchen da irgendwie schon einen größeren Spielraum haben, oft in der gesellschaftlich anerkannten Spielraum. Und dass man irgendwie Mädchen irgendwie sieht, die irgendwie als Kind ist wie ein kleiner Junge, sag ich mal. Irgendwie anerkannter ist als ein Junge, der so ist wie ein kleines Mädchen.
Oder so sein möchte, genau.
Ja.
Ja, das war echt so diese Grundfrage, weil ich auch wieder mit einer Freundin drüber geredet habe und sie so meinte, bei einer Tochter weiß ich, was ich zu tun habe, das ist irgendwie klar, da gibt es irgendwie mehr Möglichkeiten. Bei einem Jungen, das finde ich schwierig, das ist so eindimensional. Und wir kriegen tatsächlich auch oft Nachrichten von Männern, die sich wünschen, dass wir da nochmal drauf eingehen. Wir haben ja zwei Folgen zum Thema Männlichkeit gemacht und wir haben auch viel über diese Thematik, wie Jungs erzogen werden und dass wir uns da mehr Spektren wünschen, haben wir auch schon oft angesprochen und wir haben uns auch automatisch gefragt, warum sagt meine Freundin, ist es leichter, ein Mädchen zu erziehen als einen Jungen? Was steckt dahinter? Und die Frage ist ja auch, ob es nicht dann wirklich daran auch liegt, dass man sagt, es ist klar, dass Mädchen auch blau anziehen dürfen. Für viele Leute ist es klar, dass Mädchen auch mal Jungs sein wollen, weil Jungs vielleicht in vielen Köpfen unterbewusst eben das stärkere Geschlecht sind oder was auch immer, das Bessere, das Klügere, keine Ahnung. Und umgekehrt funktioniert es aber nicht. Also, dass es einfach nicht möglich ist, dass Jungs eben auch genauso darauf zurückgreifen dürfen. Und das ist halt irgendwie das Traurige, was es so eindimensional macht, was man auf ein wieder auf die Erwachsenen beziehen kann, insofern, dass ich höre irgendwie einen Matthias Schweighöfer in der Hörbar Russ darüber fabulieren, dass er das Männlichkeitsbild so schwierig findet und er sagt, was sollen Männer heute alles sein und ich würde da so gerne tiefer reingehen, ich würde darüber gerne Filme machen, was diese ganzen Rollenbilder sind, was Männer heute alles zu sein haben, und dann hat Bettina Rust nur so ganz trocken entgegnet, ja, das war bei Frauen halt schon immer so. Ja. Also
ich verstehe, dass ihr sagt, was sollen wir denn noch alles sein, wir sollen hart sein, wir sollen weich sein, wir sollen euch zuhören, wir sollen Rimbaud im Original lesen, aber auch einen Baum umhauen und so weiter. Und ich denke, ja, ich verstehe, dass da viele Sachen abgerufen werden sollen, aber das ist bei Frauen nicht anders. Frauen sollen Verständnis haben, sie sollen crazy und verrucht sein, aber auch irgendwie eine Erbsensuppe kochen. Sie sollen die verständnisvolle Freundin sein, aber auch der Kumpel, mit dem man Pferde steht. Also letztendlich ist das sollen wir alle, ich glaube, vielleicht ist es am einfachsten, wenn wir uns ein bisschen davon trennen, das mit so männlichen und weiblichen Attributen oder an weiblichen Attributen und männlichen Attributen festzumachen.
Das ist Frau sein, also die Mutter sein, die Geliebte sein, die immer sexy sein, nicht zu weiblich, nicht zu männlich, nicht dies, nicht das. Also ne, das ist genau das ist das Problem. Und da haben Frauen halt schon so eine sehr langjährige Arbeit reingesteckt, ihre verschiedenen Facetten irgendwie zu sehen, zu gestalten, zu benennen und diese auch auszudrücken, sich da auszudrücken. Und ich glaube, da spüren gerade jetzt viele Männer etwas, was ihnen fehlt. Und ich glaube, da sind wir wieder, um jetzt den Bogen zu schlagen, sind wir wieder in dieser frühkindlichen Erziehung. Ich glaube ja auch fest daran, dass es halt, selbst wenn Eltern sich ganz doll um eine genderneutrale Erziehung bemühen, dass es unterbewusst eben fast gar nicht möglich ist in der Welt, in der wir leben. Also du hast ja zum Beispiel auch in der Vorbereitung gesagt, dass es Studien dazu gibt, dass Jungs eher hochgenommen werden von ihren Müttern, zum Beispiel kleine Jungs. Oder dass ich habe zum Beispiel mal von einer Hebamme gehört, dass Jungs beim Stillen, die werden da ganz aufgeregt körperlich, die spüren da eine Aufregung, die werden da ganz, kriegen so einen hohen Energie- und Muskeltonus, während Mädchen das total beruhigt und die dadurch irgendwie runterfahren. Und das sind alles so Zuordnungen, die so früh in unserem Leben passieren, wo wir eigentlich fast gar nichts gegen machen können, ne?
Ja. Also ich finde es interessant, weil du hast verschiedene Aspekte jetzt gerade angesprochen. Zum einen, genau, es gibt irgendwie eine höhere Bandbreite in der Erziehung von Frauen. Das heißt aber auch, dass die Verantwortung und die Komplexität der Anforderungen bei Frauen dann auch höher ist. Männer kommen jetzt gerade quasi in den Genuss. Das eine, was irgendwie eine größere Freiheit bedeutet in der Gender Expression, auch dazu führt, dass es mehr Anforderungen gibt an dich. Und Männer haben ja generell, also man könnte jetzt quasi sagen, für Männer sind irgendwie gewillt, ihre Gender Expression klein und relativ eng zu halten, wenn sie dann quasi diese eine Anforderung nur behalten können. Und das ist die Position der Macht.
Ja. So. Entscheider.
Der Entscheider. Also so, genau, weil um jetzt mal das Patriarchat zu erklären, auf so einer komischen Sozialisierungsweise. Aber und ich glaube, davon muss man sich halt auch so ein bisschen lösen. Es ist nicht unbedingt nur einfach, genau. Du kriegst nicht unbedingt nur Vorteile davon, wenn man nicht genau, also wenn man sagt, ich mache alle Schubladen auf und zerstöre sie und du kannst dir das alles aussuchen. Es gibt dann eine Frage von Orientierungslosigkeit oder auch das Gefühl, man muss alles erfüllen. Mhm. Wenn man die Karten quasi neu mischt und dann nicht sagt, okay, aufgrund deines Geschlechts hast du schon die und diese Aufgabe in der Welt. Ja. Also ich verstehe, warum Leute irgendwie Angst haben oder davor zurückschrecken oder zu sagen, oder sagen so, ja, aber was bin ich dann? Wer bin ich dann? Aber ich glaube, im Endeffekt zeigt natürlich dieses, okay, Jungen sollen kein Rosa tragen, Mädchen können natürlich Blau tragen, eigentlich nur noch mal ziemlich deutlich, was es für Powers, also Machtstrukturen gibt.
Ja,
ne?
Total.
Also, genau, und ich glaube auch, dass es im Endeffekt, also bin ich überzeugt von, dass es nur was Positives sein kann, das auch weiter aufzulösen. Aber ja, es geht jetzt noch, also man merkt halt, es liegt an unserer Generation oder jetzt noch in dieser Zeit noch total, auch das für Jungs aufzulösen. Ja. Und das ist ja, es bewegt sich dann so auf beiden Seiten. Also die auf der einen Seite müssen Jungs Macht abgeben, also nicht die kleinen Jungs, aber Männer, um dann wiederum Platz zu machen für, damit irgendwie Jungs auch mehr sein können.
Ja, und es liegt natürlich auch an uns Frauen, um jetzt noch einmal dieses binäre Denken irgendwie wiederzugeben, da auch abzugeben oder auf Dinge oder Dinge loszulassen, die wir von Männern erwarten, weil das natürlich auch sowas ist. Ich finde das wahnsinnig schwierig, so dieses eindimensionale, du musst das und das und das können und das sein, sonst bist du kein Mann. Ja. Also das ist halt super problematisch und ich würde das oder ich stoße da selber auch immer mal an einen Punkt, sagen wir mal, es muss irgendwie was repariert werden und mein Freund sitzt mir gegenüber und sagt, warum soll ich das können, weil ich der Mann bin?
Ja.
Ich kann das genauso wenig wie du. Also können uns gemeinsam ein Tutorial angucken oder jemanden fragen.
Ja.
Aber ich kann es nicht. Und dann halt nicht so sagen, du musst das aber können.
Ja.
Man muss ja nicht, muss ja genauso wenig wie ich.
Und das ist nämlich auch zum Beispiel nochmal eine Sache, also es ist ja auch, also man sieht es auch in vielen, vielen, vielen Experimenten, wie, was es für einen großen Unterschied macht, einfach davon auszugehen, dass Leute irgendetwas können oder irgendwas nicht können, was wie massiv das die Leistung beeinflusst. Mhm. Also da kann man echt sehr viele Experimente nennen, dass das einfach einen Unterschied macht. Von außen und von für die Person selber. Also wenn du einer Person sagst, du kannst es nicht, dann beurteilst du einfach deren Sachen nicht so gut und sie macht die Sachen auch nicht so gut. Naja, also da ist auch bei Hidden Brain irgendwie eine Studie aus Tel Aviv, dass Mädchen generell für ihre Leistungen in Mathe schlechter, durchschnittlich schlechter beurteilt werden, als sie müssten und Jungs tendenziell höher bewertet werden für ihre Leistungen in Mathe, als es
du bist das, bist das lebende Beispiel dafür in Sport.
Ja.
Weißt du noch, wo du einfach so prinzipiell eine 3 bekommen hast, weil alle Mädchen haben halt eine 3 bekommen und Alice war halt super gut in Sport und wir hatten Leichtathletik als Schwerpunkt, wo du einfach mal sehr gut drin warst.
Ja.
Und aber da bist du auch hingegangen und hast das nochmal beanstanden.
Naja, ich habe trotzdem eine 4 plus auf dem Zeugnis in Sport bis heute, aber ich habe ja Sport studiert.
Also so schlecht kannst du nicht. Du hast doch auch mal kurz gesagt, da gehe ich nochmal hin und zeige ihm das, aber so wichtig war er einfach nicht in deinem Leben.
Genau, so wichtig war mein Sportlehrer nicht, aber er hat mich auf jeden Fall falsch eingeschätzt und meine Leistungen nicht als solche erkennen können.
Naja, und ich hatte ja einen Mathelehrer, der mir auch gesagt hat, du kannst doch tanzen und singen und bist so gut in künstlerischen Dingen, du musst doch nicht auch Mathe können.
Ja.
Und eigentlich war das der Zeitpunkt, ab wo ich schlechter geworden bin, was jetzt nicht heißen soll, dass ich sonst super gut gewesen wäre, aber irgendwie war das so mein Scheitelpunkt, wo es eigentlich bergab ging und ich Zeit meines Lebens total Probleme hatte in Mathe und vorher hatte ich die gar nicht.
Auch, ich finde es auch ein total fatale, genau, dieses künstlerisch auf der einen Seite, STEM, also naturwissenschaftlich oder Mathe auf der anderen Seite, als ob das nicht interdisziplinär ist und als ob man nur entweder Talent in dem einen oder dem anderen haben kann, ist total, also total traurig für die Menschheit, dass sie das nicht miteinander verbinden wollen, weil ich glaube, uns entgeht da ganz viele Arten, Dinge anzugehen oder Sachen zu denken. Und genau, und jetzt kommen wir auch von unserem Cis-Trip mal ein bisschen runter.
Bye, bye.
Weil wir reden jetzt die ganze Zeit darüber, genau, Mädchen so, Jungs so und gehen da sehr von einem binären System aus, weil das die Wissenschaft auch immer noch sehr viel macht. Aber es ist ja eh schon seit 2018 zum Glück auch offiziell anerkannt, dass es nicht nur Mädchen und Jungs gibt.
In Deutschland ist es seit 2018 offiziell anerkannt, dass man sich in seinen Pass oder in die Geburtsurkunde nicht männlich oder weiblich schreiben muss, sondern man kann divers eintragen lassen.
Richtig, ne? Weil zum Beispiel eine Gruppe, die ziemlich darunter gelitten hat, dass es nur männlich oder weiblich gibt, sind intersexuelle Menschen, also Menschen, die quasi mit nicht eindeutig weiblich oder männlichen Geschlechtsmerkmalen geboren worden sind. Und die quasi, also viele davon wurden von der Geburt dann quasi in ein Geschlecht rein operiert, also dass man dann irgendwie, weil es als eine Art Krankheit behandelt worden ist oder als Dysfunktion und man gesagt hat, okay, dieser Mensch muss jetzt aber irgendwie entweder Mädchen oder Junge sein, sucht es euch aus oder
ne? Und die Eltern dann entschieden,
genau.
Ne?
Und es gibt viele intersexuelle Menschen, die das, glaube ich, bis heute nicht wissen. Mhm. Also ich habe auch zum Beispiel von einer Bekannten gehört, dass ein Bekannter von ihr das erst bei der Musterung herausgefunden hat, dass er intersex ist, also ein Intersex-Mann sozusagen. Und der Grund, warum man jetzt quasi eine dritte Option im Geburtenregister hat, ist, weil sich ein intersexueller Mensch bis zum Bundesgerichtshof hochgeklagt hat und gesagt hat, ich wurde quasi unrechtmäßig operiert, ohne dass ich irgendwie Einverständnis geben konnte, nur weil es irgendwie hieß, man muss das eine oder andere sein.
Warum, wenn ich doch gesund war, warum musste ich so stark beschädigt werden? Es gab keine medizinische Rechtfertigung dafür, was mir angetan wurde. Und jetzt muss ich mein Leben lang Medikamente nehmen. Mit der einzigen Argumentation, das heißt, Eltern haben Angst, Ärzte haben Angst, offensichtlich, vor etwas, was sie nicht kennen oder nicht wollen oder weil die Gesellschaft irgendwie so komisch ist. Das ist ein Riesenskandal.
Und nur weil es einfach dieses binäre System gibt, warum sollte ich darunter leiden? Und das ist so, so wichtig.
Genau. Und non-binär?
Genau, also non-binär ist dann quasi die, also Intersex ist quasi die, sag ich mal, Bezeichnung für den biologischen Aspekt. Mhm. Ne? Also wenn du zum Beispiel eine Gebärmutter hast und Hoden oder wenn du ein XX-Chromosom hast und trotzdem irgendwie einen Penis oder so, dann bist du intersex und deine Geschlechterrolle ist dann aber nochmal was anderes. Also Gender ist dann das, was man als nicht-binär bezeichnet. Also
und du kannst doch auch einen psychologischen Aspekt haben, dass du einfach sagst, ich fühle mich keinem Geschlecht zugehörig,
genau,
in meiner Psyche.
Ja.
Dann hast du vielleicht eindeutig einem Geschlecht zuzuordnende Geschlechtsmerkmale, fühlst dich, möchtest dich aber nicht dem einen oder anderen Geschlecht eindeutig zugehörig sehen auf dem Papier oder fühlst dich nicht so und dann gibt es eben das Pronomen, im Englischen sagt man dann them, also sie,
ja.
Die Pluralform.
Im Deutschen gibt es das leider
nicht. Ich finde es total interessant, wie langsam da hier die Entwicklung ist. Also ich habe das Gefühl, dass viele Leute, wenn man mit den Worten intersex, wenn man mit dem Wort non-binär, nicht binär um die Ecke kommt oder eben einfach nur trans, was wirklich jetzt eigentlich schon in vielen, vielen Kontexten benutzt wird, dass die Leute, viele Leute das immer noch alles in einen Topf werfen und sich nicht bemühen, die Unterscheidung zu finden. Das ist manchmal ein großer Aufreger für mich. Was ich auch interessant finde, einfach nur nochmal aus dem sprachlichen Aspekt, du hast es gerade ja sehr schön hervorgearbeitet, dass im Englischen gibt es eben Gender und Sex. Mhm. Also im Deutschen haben wir nur das Wort Geschlecht. Mhm. Was ich auch interessant finde, dass man da keine richtige Unterscheidung findet.
Genau, man sagt oft irgendwie Geschlechterrolle, was irgendwie, glaube ich, daher kommt, dass man sagt, irgendwie alles ist ja irgendwie ein Ausdruck und eine Performance, also Gender ist a Performance, dann ich glaube, genau, aber so richtig genau, man benutzt hier eigentlich auch Gender, wenn man das ausdrücken will. Ich will aber auch nochmal sagen, da kommen wir auch nochmal zu, dass es wissenschaftlich, dass das auch mangels wissenschaftlicher Befunde ist, dass man zwischen Gender und Geschlecht auch so unterscheiden muss, in das eine ist biologisch und das andere ist psychologisch oder ist quasi eine Identitätsfrage, weil man ja sagen kann, es ist wahrscheinlich auch alles ist wahrscheinlich biologisch. Also auch Leute, die zum Beispiel Transmenschen, die sich irgendwie nicht dem Geschlecht zugeordnet fühlen, als das ihnen zugeordnet worden ist in der Geburt, ist für mich relativ klar, dass das etwas ist, womit diese Menschen geboren worden sind. Das heißt, es ist auch irgendwo biologisch. Absolut. Man weiß aber noch nicht genau, oder es gibt, glaube ich, noch nicht, soweit ich weiß, wissenschaftlichen Konsens, wo, an welcher Stelle das genau passiert. Genauso wie man immer noch versucht, einen biologischen Grund dafür zu finden, was sexuelle Orientierung ausmacht oder so. Und ich sehe auch die Gefahren da drin, zu sagen, okay, wenn man, auf der einen Seite ist es so klar, man sagt, people are born the way they are, so auch mit der sexuellen Orientierung. Und trotzdem verstehe ich, dass es irgendwo auch ein Risiko ist, da tatsächlich einen biologischen Grund für zu finden, weil es dann diagnostizierbar wird und dann auch in irgendeiner Form, wenn wir immer noch in so einer heteronormativen Welt leben, auch quasi dann fast behebbar wird. Ja, also so,
wenn du dann anfangen würdest, die Fruchtwasseruntersuchung zu machen vorher oder was weiß ich für pränatale Untersuchungen, und dann könnten Leute sagen, ja, ich möchte aber lieber nicht, dass mein Kind homosexuell wird, weil ich will, dass es es einfacher hat. Es ist natürlich direkt eine perverse, dystopische Zukunftsvision. Und wir wissen ja alle, dass einfach genetische Rumspielereien an der menschlichen DNA und so, es ist einfach eine große Bedrohung darstellen kann, aus verschiedensten Gründen. Was ich auch nur noch mal ganz kurz sagen möchte, ist, dass ich deswegen auch das Wort Geschlechterrollen so ein bisschen blöd finde. Hast du ja gerade gesagt, durch dieses Performative, was dem unterliegt, das wäre so eine Rolle, die du dir selber aussuchst, so von außen. Ne? Also es impliziert, dass es was ist, was du dir anziehen kannst und wieder ausziehen kannst. Ne? Ja. Das ist eine Rolle, die du spielst. Das ist eigentlich ein bisschen in deinem Kopf irgendwie. Und das ist, glaube ich, deswegen finde ich die Erklärung auch zu sagen, Menschen werden so geboren, wie sie sind, viel, viel stimmiger und interessanter. Was ich auch total interessant finde, und jetzt steigen wir so ein bisschen in die Genetik, Mini-Exkurs, steigen wir so ein bisschen ein. Dafür haben wir auch eine tolle Podcast-Folgen-Empfehlung. Die habe ich dank Alice Empfehlung dann auch gehört. Die ist von Radiolab, die Folge aus der Reihe Gonads. Da geht es sowieso ganz viel um Genetik, ne, und DNA.
Ja, da geht es um Geschlechterfindung.
Forschung, ja, genau.
Geschlechterforschung.
Und da geht es eben, die Folge heißt X und Y. Da geht es um das X- und Y-Chromosom. Und da ist nochmal sehr klar geworden, also ich will jetzt noch gar nicht alles sagen, aber was ich unter anderem total spannend finde, sich immer noch mal wieder zurückzuholen, dass wenn Kinder gezeugt werden, einfach da ein Set aus Genen sich gestaltet, was den Mensch ausmacht, also das äußere Erscheinungsbild und das Erbgut und die Charaktereigenschaften und alles, aber halt auch, es ist so individuell und so viel, und es gibt so aberwitzig viele Versionen von uns selber.
Ja.
Wo man auch einfach sagen muss, deswegen kann es nicht so eindeutig sein. Also auch die Kombination aus allem ist so unterschiedlich. Und deswegen.
Also jetzt mal, okay, wir versuchen jetzt mal ein bisschen
Genetik-Grundkurs.
Genetik-Grundkurs, ja. Also wir sind eine Ansammlung aus Genen, ne? Und diese Gene liegen auf Chromosomen. Und zwei von diesen Chromosomen sind sogenannte Geschlechtschromosome. Und meistens ist es so, dass man entweder ein XX-Chromosom hat, und dann ist man meistens, hat man weibliche Geschlechtsmerkmale, oder man hat ein XY-Chromosom und dann hat man männliche Geschlechtsmerkmale und ist somit, also quasi mit XX eine Frau und mit XY ein Mann. Aber jetzt ist es so, dass es einfach in dieser Welt auch Menschen gibt, die XX-Chromosome haben und männliche Geschlechtsmerkmale, also Penis, Hoden, alles, oder ein XY-Chromosom haben und weibliche Geschlechtsmerkmale haben. Es gibt auch Menschen mit XXX oder mit XXY oder mit XYY. Also es gibt halt manche auch Leute, die einfach ein extra Geschlechtschromosom haben. Das heißt, da sind wir schon irgendwie alleine aus diesem Grund, sind wir schon hier am Ende der Binarität angekommen, weil es gibt einfach mehr, und anscheinend gibt es mehr, was einen auch die äußerlichen Geschlechtsmerkmale baut, als nur das X- oder das Y-Chromosom.
Ja.
Und Forscher sind dem auch auf der Spur.
And what we found was that a few XY females were actually missing a little bit of the Y chromosome.
With these XY women,
a little bit of the why wasn't there.
And the bit of the why that the XY females were missing was the same bit that was present in the XX males.
Meaning somehow a little bit of the Y chromosome had gotten onto one of the X's of these XX males.
And so it was becoming very clear that this must be the bit that matters.
Es ist ein Gen.
Ja, ein kleines.
Ein kleines Minigen. Das heißt SRY.
Ja.
Und das quasi ist bei der Geburt, also nicht bei der Geburt, schon viel früher, leuchtet es quasi auf und sagt einmal, und wenn das quasi aufkommt, dieses Gen, dann wirst du quasi männlich und alle Gene, so kann man sich das jetzt mal so sehr grob vorstellen, they fall in place. Die sagen dann so, du bist, wir werden jetzt alle männlich. Und dann geht es wieder weg und dann bleibt ein anderes Gen übrig. Das heißt, glaube ich, DRT1 oder so.
Ich habe das. Das heißt DMRT1.
Das quasi wie so eine Art Polizist wirkt oder wie so eine Art Türsteherin. Und sagt quasi, okay, ich passe jetzt auf, dass all diese Gene, die weiterhin männlich bleiben, so wie es SRY befohlen hat, ja. sozusagen. Das heißt, die ganze Zeit, während wir hier sitzen, und da werden, das, so läuft es in männlichen Körpern ab, ist quasi der T, dieses eine Gen, da und sagt die ganze Zeit, du bist ein Mann, du bist ein Mann. Und es gibt schon Tests, natürlich nicht an Menschen, das wäre ethisch sehr schwierig, aber an Ratten, dass man dieses Gen ausgeschaltet hat. Und dann war es tatsächlich so, dass sich die Spermazellen in Gebärmutterzellen umgewandelt haben.
Und sofort angefangen haben, männliche oder weibliche Zellen, je nachdem, was man dann versucht hat, wo man es weggelassen hat, diese zu produzieren.
Genau. Was sagt uns das? Das sagt uns, dass quasi in Männern wie Frauen und in allen eigentlich theoretisch alles angelegt ist. Was, also in dir ist auch ein Max angelegt,
genau.
In mir ist auch ein Alex angelegt sozusagen.
Genau, also das, während wir hier sitzen, gibt es, die Grundfrage ist natürlich auch, ich möchte nochmal ganz kurz kleinen historischen Kontext, dass die Menschen angefangen haben, wirklich so in den schon Mitte, Ende der 80er Jahre an, wollten sie unbedingt an die menschlichen, an die Genetik ran und wollten wissen, warum Mann oder Frau, weil das war das, was sie als erstes einordnen konnten. Klare, äußerliche, sichtbare Geschlechtsmerkmale haben sich, aber bis heute ist das was, was wir pränatal nicht beeinflussen können. Also es ist ein Rätsel, ein Wunder der Wissenschaft und die Leute wollten es unbedingt rausfinden. Und was ich daran so spannend finde, ist halt auch, das möchte ich auch nur noch mal kurz sagen, dass zum Beispiel X- und Y-Chromosom ist ja in vielen Köpfen auch so, dass es die Form hat. Das ist ja so ein Urban-Mythos, habe ich jetzt nach dieser Folge auch gelernt, dass es nicht aussieht wie ein X, was ein bisschen an den weiblichen Körper erinnert im abstrakten Sinn, und ein Y, was eventuell diesem, auch dem männlich-weiblich-Zeichen ja so nachempfunden, also diesem Männlichkeitszeichen so ein bisschen ähnlich sieht. Das sind eigentlich so Blobs, also so wie so.
Das ist ein großer Wurm und ein kleiner Wurm.
Genau, also so wie so Flubbers einfach. Also sie sehen nicht aus wie diese Form, was ich immer gedacht habe. Ja. Und 1997 fand dann so diese DNA-Revolution statt. Die Leute haben angefangen, an den Genen der Menschen überhaupt da was, also DNA zu entdecken, konnten damit dann klar auch Sachen aufklären. Und ich finde das halt so spannend, weil was dadurch sich gestaltet, was du gerade erklärt hast, ist halt im Endeffekt, der Mensch fragt sich, warum haben wir welches Geschlecht? Und dass es ein kleines Gen gibt, was wir eben genannt haben, was eventuell, wie man an den Tieren ja getestet hat, einfach das Geschlecht entscheidet. Und ob dieses eine kleine Gen, wenn man es manipulieren könnte, was man bei Menschen jetzt nicht tut, ob man nicht auch wirklich das Geschlecht einfach ändern könnte. Und eben diese Vorstellung, dass bei mir sitzt jetzt eigentlich auch eine männliche Version von mir oder eine männlichere Version von mir hier mit am Tisch und bei dir eben auch.
Das genetische Material ist anscheinend.
Es ist angelegt
in
uns allen.
Es ist angelegt und es wird sozusagen jeden Tag aktiv unterdrückt.
Genau, also es bleibt für immer aktiv und nimmt eigentlich eine Repression des anderen Geschlechts vor, in so einem Paralleluniversum ja. sozusagen.
Das fand ich total faszinierend, diese Folge. Also ich hoffe, wir haben das jetzt irgendwie, also wenn hier unter unseren HörerInnen GenetikexpertInnen sind, dann können und sie gerade irgendwie die Hände über den Kopf zusammengefaltet haben, wie wir das erklärt haben, dann können sie gerne Korrekturen schicken. Aber ich glaube, so haben wir es verstanden, sehr grob natürlich. Aber was das uns eigentlich sagt, ist, dass man echt, dass man, wenn man sagt, okay, ein Gen, Chromosome, äußere geschlechtliche Merkmale, das sind alles irgendwie Dinge, die sehr viele Variationen haben, sehr viel mehr als zwei. Die Ansammlung, die Level von Hormonen, die in unserem Körper sind, ne? Also ob, ne, wie viel Östrogen, wie viel Testosteron, ja. Was macht dich denn jetzt genau zu einem Mann oder zu einer Frau? Also so, wenn du eine Frau bist, die ein hohes Testosteronlevel hat, es gibt ja auch zum Beispiel diesen Fall von dieser südafrikanischen Läuferin, jetzt habe ich ihren Namen leider nicht parat, aber es gab diesen Fall, die die Sprinterin war, super schnell gerannt ist und dann problematisch, weil sie hat alles gewonnen und dann hieß es so, ist sie überhaupt eine Frau? Ja. Was schon irgendwie schwierig ist.
Semenya was subjected to sex testing. It was supposed to be confidential, but reports leaked out that she had testosterone levels 3 times as high as most women, along with other intimate details about her anatomy.
Und dann war die Frage, gilt diese Person jetzt wirklich als Frau, darf sie gegen andere Frauen überhaupt antreten? Ja. Und das sind aber auch diese Sachen. Eben, dann steht man da, okay, kann diese Person jetzt nicht Sprinterin sein, weil sie nicht in unser binäres Geschlechtssystem passt? Ja. Und deshalb müssen wir halt einfach, also eben, und es gibt, das müssen wir auch nochmal erwähnen, es gab schon viele Kulturen, die halt mehr als zwei Geschlechterarten. Ja. Das ist so eine Sache, die auch im Zuge der Kolonialisierung auch irgendwie so eine weltweite Anerkennung getroffen hat, weil zum Beispiel in Südostasien, auch immer noch in Teilen, glaube ich, Bangladesch und Indien, gibt es zum Beispiel das dritte Geschlecht, die Hijras heißen. Mhm. Es gibt manche Völker oder Leute, die auf jeden Fall auch bis zu 5 Geschlechterzuordnungen haben. Also, dass man es ist nicht allgemein auf der Welt schon immer so gewesen, dass alle Leute gesagt haben, es gibt nur Mann oder Frau.
Ja. Und dass man da eben auch gucken muss, wie groß die Variation ist. Wenn wir uns als Menschen angucken, was es für ein Faszinosum ist, man selber und seine Geschwister, diese Kombination, was alles möglich ist, wie sich das unterscheidet, dass sich so viel mehr auf unserem ganzen Gencode in uns irgendwie verbirgt, als das, was man so nach außen hin schnell Menschen zuordnet. Also es ist einfach wirklich, die Folge ist auch nochmal dazu da, um darzustellen, dass man sich nicht so einengen lassen muss von dieser Idee, dass es ist so, es ist gesetzt und es ist ganz einfach, sondern es ist alles andere als einfach. Und deswegen ist es auch nicht gut, allgemeine Gesetze zu erlassen, die Menschen in ihrer ganz individuellen Entwicklung einschränken. So. Mhm. Und dass man immer gucken muss, gerade auch wir, wenn wir irgendwann vielleicht Kinder bekommen, wie wir die erziehen. Erziehung ist halt auch immer so, da kann man ja auch nicht, man kann ja nicht permanent ein Auge auf das Kind haben. Ne? Also es passiert halt auch viel noch drumherum. Aber dass man da einfach weiß, wie viel da seit eigentlich, wenn das Kind auf die Welt kommt, wahrscheinlich sogar schon vorher passiert, was alles Auswirkungen hat, ne?
Ja, also generell, genau, glaube ich nämlich auch, man müsste, natürlich sind diese Geschlechterzuordnungen und auch wie wir mit anderen Geschlechtern umgehen, so indoktriniert und so unterbewusst, dass es, glaube ich, eine Utopie wäre zu sagen, hey, ich erziehe mein Kind geschlechtsneutral, genderneutral und dann findet es ihre oder seine Rolle, weil das wahrscheinlich nicht passieren wird. Man wird das Kind so oder so anders behandeln. Und jeder Mensch, der schon mal ein Kind gesehen hat, weiß ohnehin, egal ob das jetzt was mit männlichen oder weiblichen Attributen zu tun hat, dass Kinder mit einen bestimmten Charakter auf die Welt kommen. Also manche sind irgendwie extrovertierte, manche sind schüchterner, manche interessieren sich für das, andere für das. So.
Die Unterschiede, die es innerhalb jedes Geschlechtes gibt, sind sehr viel höher als der Unterschied zwischen den Geschlechtern. Es werden zwar immer mal wieder gerne Stichproben zitiert, wo man findet, dass Frauen mit der Sprache besser sind, Männer mit räumlichen Aufgaben besser sind, aber man muss sich auch immer im Hinterkopf behalten, oft sind das relativ kleine Stichproben.
Aber das vielleicht nicht immer auf dieses männlich-weiblich festzulegen und immer dieses genau, das Mädchen flirtet aber, der Junge flirtet aber, wird ein Player und so weiter. Also, sondern das nicht so aufs Geschlecht zu beziehen, sondern wirklich auf das Individuum. Da finde ich, kann man auf jeden Fall noch viel mehr machen. Und ich finde auch, die Lösung ist auf jeden Fall nicht, oder das, was wir hier sagen möchten, ist eben zu sagen, eben, es gibt keine Unterschiede zwischen Mann und Frau, sondern es ist sehr viel komplexer als Männer sind so, Frauen sind so, weil wir uns dann doch die Zusammenstellung von jedem einzelnen Menschen natürlich sehr viel komplexer sind als Geschlecht nur. Und ich finde zum Beispiel auch sowas wie Transidentitäten beweist ja in irgendeiner Form auch, dass es Geschlechter, dass es nicht nur eine Frage ist der Rolle, sondern wirklich etwas, was physisch ist. Also was ich sagen will, es gibt ja als Cis-Frau beispielsweise die Möglichkeit zu sagen, okay, ich weite einfach das Spektrum auf, was eine Cis-Frau alles sein kann. Aber es gibt ja auch das Bedürfnis zu sagen, ich bin einfach keine Cis-Frau, ich bin ein Mann. Und das ist ja auch also angeboren, sag ich mal. Und ich finde das einfach interessant, eben, dass man anerkennen kann, oder dass, finde ich, Transidentitäten irgendwo auch ein Beweis finde ich auch nochmal sind, dass es, also das Geschlecht und Geschlechterzuordnung irgendwie dann doch irgendwo auch eine angeborene Komponente haben. Weißt du, was ich meine? Also,
ja, das ist
dass es halt nicht reicht, für bestimmte Frauen einfach zu sagen, okay, ich bin jetzt irgendwie ein Tomboy und ich ziehe mir jetzt Hosen an und so weiter, sondern es geht um mehr als das.
Ja.
So, das will ich einfach nur sagen.
Genau, und dass es dich dass es ja auch total viele Menschen gibt, die mit dieser Cis-Rolle total konform sind und das auch brauchen, um sich zu definieren und das auch möchten und da nicht das kleinste Zentimeterchen von abgeben möchten, was genauso okay sein sollte. Das Wichtigste wäre aber, was ich mir für die Welt, in der wir leben, wünschen würde, natürlich einfach eine größere Sensibilität und eine größere Offenheit für diese diverse diese mannigfaltigen oder viele, also unendlichen Möglichkeiten, die das eigentlich bietet, zur persönlichen Entwicklung, zum Ausdruck und dass man akzeptiert, dass es Menschen krank macht, wenn das unterdrückt wird oder wenn sie das nicht ausleben dürfen. Und dass ich mir wünsche für jedes Kind, das groß wird, dass es sich da nicht einschränken oder noch schlimmer unterdrücken muss oder verstecken muss, weil es völlig klar ist, dass das keine guten Folgen hat.
Ja. Und generell, glaube ich, müssen wir die Wertschätzung von allem, was irgendwie als feminin oder weiblich gelesen wird, höher stellen, damit alle Menschen irgendwie nicht in Gefahr laufen, irgendwie gesellschaftlich abgewertet zu werden, wenn sie auch weibliche oder feminine Seiten in sich ausdrücken wollen. Ne?
Ja,
also das
heißt Cis-Frau oder eben nicht.
Ja, genau. Also das ist, dass das auch schon mal nicht einfach als Abwertung gewertet wird. So, das ist, glaube ich, nämlich auch ein ganz wichtiger Schritt.
Das ist ja auch, also ganz kurz, das wollte ich eigentlich auch noch ansprechen, habe ich aber vergessen. Es gibt ja gerade wieder diese neue Maria und Lisa Furtwängler-Studie, wo die YouTuber und Instagrammerinnen untersucht haben und dann oder gezählt haben, was so die verschiedenen Themengebiete sind und wo dann wieder klar wurde, dass irgendwie Frauen sich mehr mit, sage ich mal, Interior Design, also Inneneinrichtung, mit Care-Arbeit, mit Schminken, mit Schönheitsthemen, Themen, die sich ums Äußere drehen, irgendwie beschäftigen und Männer sich öfter mit Sachthemen oder also typisch männlich konnotierten Themen beschäftigen. Was ich so interessant daran fand, ist ja auch, dass ich aus dieser Studie gar nicht so entnehme, dass ich da das Problem sehe, dass eben die Themen, die, mit denen sich die weiblichen YouTuberInnen oder Instagrammerinnen beschäftigen, einfach herabgewertet werden und dadurch wird es zum Problem. Und das zum Beispiel, also generell sind sowieso zum Beispiel auf YouTube sind nur ein Drittel der Creators weiblich, und dann sind die, stellen die sich eher so wie, das ist mein kleines Hobby, ich mache das halt mal, aber ich kann das auch nicht so gut, und stellen sich eher so ein bisschen niedriger, schätzen sich selber niedriger ein, während Männer sich eigentlich grundsätzlich als Experte für ihr Gebiet inszenieren. Und da liegt die Problematik. Also, da müsste man eigentlich ran, dass es nicht schlimm ist, wenn eine Frau sich gerne mit Schminken beschäftigt, sondern dass das einen niedrigeren Wert hat, wenn jemand ein guter Make-up-Artist ist, als ein guter Handwerker in den Köpfen der Leute. Und da müsste sich es eigentlich ändern, schon auch in der Wertschätzung in unserer Gesellschaft, dass Care-Arbeit eben einen höheren Stellenwert bekommt, das heißt Pflegearbeit und die Arbeit, die eben im sozialen Bereich stattfindet, die mehr von Frauen verrichtet wird sozusagen. Ja. Das ist eine Wertschätzung, die auch durch höhere Bezahlung, durch eine familienfreundlichere Politik und so weiter eigentlich zeitgemäß wäre und die ich mir auch nochmal wünschen würde. Also, wie immer.
Genau. Also, ich glaube, wir sind am Ende. Ich hoffe, diese Folge konnte Klarheit geben und hat Leute nicht irgendwie verwirrt. Vielleicht hat sie auch verwirrt. Wenn, dann hört auf jeden Fall, wie gesagt, hört diese Podcast-Folgen, auf die wir uns beziehen. Und es gibt eh noch unendlich viel Literatur, die wir uns auch noch widmen wollen und können. Das war aber jetzt, sagen wir mal, vorerst unser Take zu dieser Thematik.
Und ich fand es sehr spannend, darüber was zu lernen. Und wir hoffen, ihr habt wieder was mitgenommen.
Ja.
Und hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu.
Lasst uns liebe Grüße da. Ihr könnt uns schreiben, eine E-Mail senden. Wir sind auf Twitter, Instagram und Facebook vertreten. Wenn ihr uns gut findet, dann lasst uns doch eine Rezension bei iTunes da. 5 Sterne oder einen Kommentar. Und wenn ihr könnt und wenn sie euch erlauben könnt, dann könnt ihr uns auch bei Steady oder Patreon unterstützen mit einem monatlichen Beitrag.
Super. Genau.
Das war es.
Okay. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Au revoir. Play our little game, won't you play with me?